Ja, einen schönen guten Morgen miteinander. Ist es nicht was Wunderbares, was Wunderschönes, wenn zwei Herzen anfangen, füreinander zu schlagen? Ihr könnt es hier vorne mit dem Bild hier so sehen. Wenn zwei Menschen sich verbunden fühlen und diese Verbundenheit so groß wird, so stark wird, dass sie sagen, das wollen wir in einen Bund der Ehe münden lassen. Unsere Verbundenheit schaffen wir in einen Ehebund hinein. Und das feiern wir ja immer wieder gerne. Ich freue mich immer, wenn ich eingeladen bin zu einer Hochzeitsfeier oder eine Trauung halten darf. Das sind immer wunderbare, schöne Begegnungen. Es gibt gutes Essen, die Menschenleute sind gut gelaunt, es gibt ein tolles Programm. Das ist immer eine schöne Sache, die Verbundenheit zweier Menschen zu erleben, den Ehebund miteinander zu feiern. Und ich darf hier noch eine Ansage gleich dranhängen. Unser Jugendreferent, Rubim, hier sitzt er mit der Moni, mit seiner Frau. Sie haben schon standesamtlich geheiratet letztes Jahr. Und die kirchliche Trauung, die holen sie jetzt nach, am 2. Juli, also in 3 Wochen. Und wir werden nächste Woche vielleicht ein bisschen Informationen dazu hören. Aber einfach erstmal herzlichen Glückwunsch. Wir freuen uns darauf, dass ihr heiratet und dass ihr das durch die kirchliche Trauung auch in den Ehebund nochmal festigt miteinander unter Gottes Segen und Schutz stellt. Aber etwas viel Gewaltigeres und Wunderbareres und Erhabener ist es, wenn der lebendige Gott uns Menschen einlädt, mit ihm verbunden zu sein. Und sich nicht nur damit zufrieden gibt, diese Verbundenheit zu schaffen oder dazu einzuladen, sondern auch einen Bund mit uns Menschen schließen möchte, damit es etwas Verbindliches, etwas Verlässliches bekommt, ähnlich dem einen Ehebund. Und das nächste Bild zeigt es uns, das Thema von heute, wir wollen auch miteinander das Abendmahl feiern. Und das Thema heute lautet, mit Jesus verbunden sein. Und in diesem Wort verbunden steckt ja schon das Wort Bund drin. Und das Abendmahlsgeschehen, das werden wir nachher gleich sehen, macht es deutlich, dass Jesus hier einen Bund geschaffen hat, in dem wir als Kinder Gottes mit ihm leben dürfen. Mit Jesus zeitlebens verbunden sein. Darin erinnert uns auch das Abendmahl. Kurzes Update, wie das damals war. Jesus ist am Vorabend seiner Kreuzigung mit den 12 Jüngern zusammen. Sie feiern das Passamahl nach der jüdischen Liturgie und sie erinnern sich, ja, Gott hat ja unser Volk errettet damals aus Ägypten, aus der Knechtschaft heraus. Und da gibt es verschiedene Kräuter, da gibt es verschiedene Speisen, es gibt verschiedene Kelche und es gibt Brot, dass man mit allen Sinnen schmecken und erleben kann, was Gott damals getan hat bei der Befreiung aus Ägypten. Und dann passiert in dieser Abendmahlsfeier mit Jesus und seinen Jüngern Merkwürdiges. Und Merkwürdiges heißt ja, da ist etwas für uns Befremdliches drin, aber merkwürdig heißt ja, das Befremdliche ist vielleicht würdig, sich zu merken. Und genau darum geht es bei diesem ersten Abendmahl. Das ist so merkwürdig, dass Jesus danach sagt, das eben Gehörte von mir bitte ich euch, dass ihr euch das immer wieder vergegenwärtigt und wenn ihr Brot und den Wein zu euch nehmt, dass ihr euch daran erinnert. Macht dieses Merkwürdige immer wieder zu einem Gegenstand, euch zu erinnern und daran zu freuen, was ich für euch getan habe. Und das Merkwürdige in der Liturgie der damaligen Passafeier lautet, Jesus nimmt das Brot, deutet es, das Merkwürdige, auf sich und sagt, das ist mein Leib für euch gegeben. Und er nimmt den Kelch und deutet ihn um, diesen Kelch, und sagt, dieser Kelch, mein Blut für euch vergossen. Und so kommt es dann zu diesen berühmt gewordenen Einsetzungsworten, die wir bei jeder Abendmahlsfeier hören, und ich hoffe auch hören, und wir immer wieder neu drüber nachdenken. Ihr könnt es hier vorne sehen. Jesus spricht, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, und später sagt er, dieser Kelch ist der neue Bund. Und hier haben wir unser Thema. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Lukas 22, 20. Also diese Worte hier macht Jesus schon deutlich, das Abendmahl heißt, sich daran zu erinnern und sich auch immer wieder daran zu erfreuen, mit dem Sohn Gottes verbunden zu sein und mit Jesus im Bunde unterwegs zu sein. Und weil wir heute das Abendmahl miteinander feiern, wollen wir jetzt diese Predigt, das Wort Gottes, einmal unter diesem Aspekt beleuchten, was es heißt, der Kelch ist der neue Bund. Mal ganz einfach angefangen an dieser Stelle, Moment mal, wenn Jesus hier von einem neuen Bund spricht, das impliziert doch oder setzt doch eigentlich voraus, dass es einen alten Bund gegeben haben muss, sonst macht es ja keinen Sinn, von einem neuen Bund zu sprechen. Das heißt, es muss einen vorherigen Bund gegeben haben und aus irgendwelchen Gründen fühlt sich Jesus veranlasst zu sagen, jetzt stifte ich einen neuen Bund. Also der neue Bund macht nur Sinn, wenn man auch etwas über diesen alten Bund weiß. Und in der Tat, es gibt nicht nur einen alten Bund im Alten Testament, sondern es gibt gleich mehrere verschiedene Bundesschlüsse Gottes mit den Menschen. Und es ist schon auffallend, dass in der Heiligen Schrift immer wieder davon gesprochen wird, dass der Schöpfer, dass Gott selbst die Verbundenheit mit seinen Geschöpfen, mit uns Menschen sucht. Und dass der gnädige Gott uns einlädt, uns Menschen, Bundespartner für ihn zu sein. Halten wir das also einmal fest, Gott will mit dem Menschen, er möchte mit dir und mir im Bunde sein, in einem Bündnis leben, um dich dadurch reichlich zu segnen, um dir dadurch Gutes zu ermöglichen, um dir dazu Gutes zu geben oder auch um Schaden abzuwehren oder um vor Schaden zu bewahren. Schauen wir also jetzt mal hinein ins Alte Testament, in die Bundesschlüsse, die dort erwähnt werden, damit wir besser verstehen können, auf welchem Hintergrund Jesus dann bei damals beim Abendmahl sagt, jetzt stifte ich einen neuen Bund. Der erste Bund, den wir in der Bibel finden im Alten Testament, ist der sogenannte Noah-Bund. Ich möchte ihn einmal so nennen, 1. Mose 9. Dieser Bund, den Gott mit Noah schließt, hat einen ganz traurigen und einen sehr dramatischen Anlass. Wer die Bibel so ein bisschen kennt, der weiß es, ich möchte es auf den Punkt bringen. Die Sündenflut der Menschheit brachte die Sintflut Gottes über diese Welt. Weil die Sündenflut der Menschen so massiv war und Gott gesagt hat, das ist nicht mehr zu ertragen, schickt er diese weltweite Wasserflut, diese Sintflut. Aus der Sündenflut der Menschen folgt die Sintflut Gottes. Auf alles menschliche Leben auf dieser Erde, es bleiben lediglich 8 Personen übrig, Noah mit seiner Familie und Tiere, jeweils 2 aus jeder Gattung. Und dann sagt Gott, nachdem die Sintflut vorbei war, und zu seinen Söhnen, ich schließe einen Bund mit euch. Aber nicht nur mit den 8 Personen, sagt Gott, sondern ich schließe einen Bund mit euch und mit all euren Nachkommen, und dann finde ich das sehr schön, dazu mit allen Tieren, die auf dem Schiff waren. Das ist mein Versprechen, sagt Gott, nie wieder werde ich durch eine Wasserflut die Erde und was auf ihr lebt vernichten. Das gilt für alle Zeiten und habt zum Zeichen dafür den Regenbogen. Habt zum Zeichen dafür, dass es eine weltweite Sintflut nicht mehr geben wird und mag die Sündenflut der Menschheit auch noch so groß sein und noch so erschreckend sein, es wird solch eine weltweite Sintflut, Wasserflut, wird es nicht mehr geben. Das verspreche ich euch, sagt Gott. Und als Zeichen dafür nehmt den Regenbogen. Und das Schöne dann am Ende, sagt Gott zu Noah, diese Zusage bleibt für alle Zeiten bestehen. Der Regenbogen ist das Erinnerungszeichen. Wenn er zu sehen ist, werde ich Gott daran denken. Ist es nicht erstaunlich? Gott nimmt den Regenbogen als Erinnerungszeichen. Aha, ich habe hier einen Bund geschlossen mit Noah, mit der Menschheit, die nach Noah kommt, dass wenn der Regenbogen am Himmel steht, dass ich keine weltweite Sintflut mehr schicken möchte, egal wie hoch die Sündenschuld der Menschen auf dieser Erde ist. Mit Gott im Bunde sein, dies ist die Zusage Gottes, das ist das Zeichen Gottes mit dem Regenbogen bis heute. Weißt du, wie es euch geht, wenn ihr einen Regenbogen seht? Es ist ein schönes Naturspiel, Schauspiel mit der Farbenpracht. Das allein ist schon schön. Aber denkt auch an den Inhalt. Herr, ich danke dir, dass deine Barmherzigkeit größer ist als letztendlich deine Gerechtigkeit an der Stelle, über Sünden der Menschen gerecht zu urteilen und auch Strafe zu senden. Die Barmherzigkeit setzt sich am Ende irgendwie durch. Und bei jedem Regenbogen sollten wir das so sehen. Herr, das gilt auch für mein Leben. Deine Barmherzigkeit ist so groß. Und sie gilt mir auch für die Tage hier auf dieser Erde. Der nächste Bund, Abraham-Bund. Wir lesen davon 1. Mose 15 und 17. Und dieser Bund mit Abraham erhält eine doppelte Zusage. Die erste Zusage, es geht ums Land. Die zweite Zusage, es geht um Nachkommen. Beim Land hört sich das so an, 1. Mose 15, so schloss der Herr einen Bund mit Abraham und versprach ihm, ich gebe deinen Nachkommen dieses Land von der ägyptischen Grenze bis zum Euphrat und das ganze Land. Und dann werden noch verschiedene Volksstämme aufgenannt, die ich jetzt hier unterlasse. Das kostet so viel Zeit. Die Zusage, Land zu geben und dann die Zusage mit dem Nachkommen, 1. Mose 17. Ich will einen Bund mit dir, Abraham, schließen und ich sichere dir zu, du wirst unzählbar viele Nachkommen haben. Und wisst ihr, was die Bibel dann weiter berichtet, nachdem Gott diese Zusage mit Land und mit den Nachkommen, diesen unzählbaren Nachkommen Abraham gegeben hat? dann lesen wir doch, da warf sich Abraham zu Boden. Warum wirft er sich da zu Boden? Also ich glaube, ein Beweggrund ist, ich habe noch nicht mal einen Sohn. Ich habe noch nicht mal einen Nachkommen. Und du, Herr, sprichst von unzählbaren Nachkommen. Mit 4, 5 Kindern ist man schon heutzutage eine Großfamilie. Und wenn es schnell gehen muss, kriegt man die Namen noch ganz schnell auf die Reihe. Aber das sind nur 4, 5 Personen, aber unzählbare Nachkommen. Und ich habe noch nicht mal einen Sohn, einen Nachkommen. Und dann wiederholt Gott diese Zusage, ich werde dir so viele Nachkommen geben, dass zahlreiche Völker daraus entstehen. Dieser Bund gilt für alle Zeiten, für dich und deine Nachkommen. Es ist ein Versprechen, das niemals gebrochen wird, ich und dein Gott und der Gott deiner Nachkommen. Der Abraham-Bund, mit Gott im Bunde zu sein, unter dieser Bundesverheißung der Landzusage und der Zusage aller vieler Nachkommen, unter dieser Verheißung lebt die Nachkommenschaft Abrahams bis heute. Ich möchte es mal so ausdeuten, dass die leibliche Nachkommen, das ist ja das Volk Israel, lebt darunter bis heute unter diesen Bundeszusagen des Abraham-Bundes. Und die geistlichen Nachkommen, das sind wir mit da drin, weil zum Beispiel Paulus in Galater 3, Vers 7 schreibt, erkennt, dass die aus dem Glauben sind, auch Abrahams Söhne sind. Das heißt, die, die mit Jesus unterwegs sind, wir sind auch Abrahams Söhne und Töchter. Wir sind mit hineingenommen in die segensreiche Zusage des Abraham-Bundes bis heute. Ihr Lieben, das heißt, jeder Sohn, jede Tochter, die euch geboren wird, macht deutlich, dass Gott noch Zukunft hat und dieser Abraham-Bund gilt. Nachkommen zu schenken, Nachkommen zu geben. Und jeder, der ein Kind Gottes wird und damit ein Sohn Abrahams wird, eine Tochter Abrahams wird, steht auch unter dieser Zusage, dass unter dem Segen des Abraham-Bundes. Merkt ihr, so wird dieser Bund auch hinein in unser Leben wichtig. Der dritte Bund, von dem wir lesen, ist der Mose-Bund. 2. Mose 19. Auch Sinai-Bund genannt, weil er an dem Berg Sinai geschlossen wurde. Später wurde er der alte Bund, wir kommen gleich noch darauf zu sprechen, weil dieser alte Bund dann durch den neuen Bund abgelöst wird. Er ist also der alte Bund oder altes Testament, neues Testament, alter Bund, neuer Bund. So ist die Bibel aufgeteilt. Gott hat diesen Bund beschlossen durch den Mittelsmann Mose mit seinem Volk, das er aus Ägypten befreite, am Berg Sinai. Und 3 Monate nach der Befreiung, sagt Gott, am 1. Tag des 3. Monats nach dem Auszug der Israeliten, kamen wir in die Wüste im Sinai und Gott stieg hinauf zu dem Berg zu Gott und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach, wenn ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinem Bund halten werdet, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde gehört ja mir. Und das sind die Worte, die du den Israeliten, deinem Volk, sagen sollst, lieber Mose. Und dann kommen ja diese berühmten 10 Worte, besser bekannt als die 10 Gebote. 10 Gebote, gute Lebensregeln, die die Beziehung zwischen Gott und Mensch regeln, auf der 1. Tafel, auf der 2. Tafel die Beziehung zwischen den Menschen regeln. Wenn wir diesen Mosebund auf uns wirken lassen, dann verspricht Gott in diesem Mosebund seinem Volk Treue, Schutz und reichhaltiger Segen. Und dieser Mosebund verlangt von seinem Volk, von uns Menschen, dass wir die guten Lebensregeln, diese 10 Worte, diese 10 Gebote einhalten. Weil Gott möchte, dass das Leben gelingt. Weil Gott möchte, dass wir in einem friedevollen, entspannten, harmonischen, einem guten Miteinander unterwegs sein können. Wo ich mir nicht Gedanken machen muss, klaut mir morgen mein Nachbar mein Eigentum und wird irgendjemand in meine Ehe einbrechen. Oder dass der andere auch weiß, ich werde aus meiner Ehe nicht ausbrechen. Und es wird keinen Mord und keinen Totschlag geben. Und wir werden Vater und Mutter ehren, die ältere Generation. Damit das Leben gelingen kann, das liegt Gott auf dem Herzen. Gott meint es gut, das macht der Mosebund eigentlich so deutlich. Und dann noch kurz der 4. Bund aus dem Alten Testament, der Bund Davids. Die Zeit mit Mose geht so dahin. Das Volk Gottes hat sich überlegt, wir wollen inzwischen einen König haben. Wobei Gott immer gesagt hat, nein, ihr habt doch mich als König. Ihr müsst es nicht so halten wie die anderen Nationen um euch herum, die einen König haben. Ich bin doch euer lebendiger König. Aber das Volk hat hier nicht auf Gott gehorcht und sie wollten unbedingt einen irdischen König, menschlichen König haben. Und irgendwann hat Gott nachgegeben und er hat ihnen einen König gegeben. Und der 2. König mit David, mit dem hat er dann einen Bund geschlossen, 2. Samuel Kapitel 7. Dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit von mir und dein Thron soll ewiglich bestehen. Wenn wir ganz kurz vom Neuen Testament herkommen, dann wissen wir, dass sich diese Verheißung in Jesus Christus endgültig erfüllt. Er ist der ewige König und er soll ewig bestehen, weil Jesus ein Nachkomme Davids ist. Wenn wir diese vier Bünde jetzt einmal ganz kurz zusammenfassen, den Bund mit Noah, der zeigt, dass Gott barmherzig ist, dass Barmherzigkeit immer doch ein Stück größer ist als auch die heilige Gerechtigkeit. Wenn wir von dem Bund von Abraham kommen und dass er zeigt, wie segensreich Gott ist bis in die heutigen Tage, er schenkt uns schöne Söhne und Töchter und geistlich, er schenkt Kinder Gottes. Wenn wir vom Bund mit Mose kommen, dass es darum geht, dass Gott sagt, ich bin treu, ich werde euch in ein Land führen, wo Milch und Honig fließt, ich möchte, dass es euch gut geht, dass das Leben im Miteinander gelingt. Wenn wir von dem Bund David herkommen, zeigt es uns auf, wie menschengewandt Gott ist und dass Gott manchmal, obwohl er weiß, dass es nicht so gut ist, auf unsere Bedürfnisse eingeht und in dem Fall den Volk einen König schenkt, weil er einfach ein menschenzugewandter Gott ist. Wenn wir diese vier Bünde so aufeinander, miteinander anschauen und wirken lassen, dann merken wir, dass diese vier Bünde sehr viel über Gott aussagen, über sein Wesen und sein Wirken und wie er uns Menschen sieht und wie er immer darauf und dran ist, mit uns Menschen in Kontakt zu kommen, verbunden zu sein, in einen Bund hineinfließen zu lassen, damit es uns auf dieser Erde gut geht. Aber was haben diese Bünde mit uns eigentlich zu tun? Ein klein wenig habe ich schon angedeutet. Aber was haben sie mit uns Menschen im 21. Jahrhundert zu tun? Wenn wir eine Umfrage machen würden, jetzt in der Heidelberger Fußgängerzone, würden wir fragen, kennen Sie die Bünde Gottes, die er mit den Menschen geschlossen hat? Wie viele gute Antworten würden wir bekommen? Wenn der Erich am Eingang gefragt hätte, wie viele Bundesschlüsse im Alten Testament finden wir? Hättet ihr die Antwort gewusst? Der Mensch im 21. Jahrhundert weiß so wenig von Gott an dieser Stelle. Und wir, die wir in der Gemeinde leben, habt ihr es nicht aufmerksam mitbekommen? Eigentlich sind die Bünde größtenteils an das Volk Israel gerichtet. Spielt es dann für uns als Gemeinde eine Rolle? Der Abraham-Bund gilt Israel. Der Mose-Bund gilt Israel. Der Davids-Bund mit dem König gilt Israels. Lediglich der Noah-Bund war eine Eröffnung für die ganze Menschheit, die nach Noah noch kommen sollte. Also spielt es überhaupt dann für uns als Gemeinde noch eine Rolle? Und was hat es mit mir und dir eigentlich zu tun? Reicht's nicht, wenn wir das jetzt alles ausgeklammert hätten und gesagt hätten, am Anfang wird uns gesagt von Jesus, es gibt einen neuen Bund und er will, dass wir in diesem neuen Bund sind. Hätte das nicht ausgereicht? Einfach zu wissen, ich bin mit Jesus verbunden. Was kümmert mich das, was schon über die Menschheitsgeschichte von Gott alles gedacht und gemacht wurde? Wozu der ganze Ausflug eben ins Alte Testament? Ich möchte euch sagen, weil diese Betrachtung der Bünde Gottes nicht nur deutlich machen oder ein helles Licht auf Gott werfen, wie barmherzig er letztlich doch ist, wie segensreich er ist, wie viel ihm am Wohlerlegen von uns Menschen liegt und wie menschenzugewandt er ist. Ja, diese Bünde werfen ein helles Licht auf das Wirken Gottes und wie er mit uns im Bunde sein möchte. Aber es gibt auch immer einen ganz dunklen Schatten mit jedem Bund. Einen ganz dunklen, tiefschwarzen Schatten. Ich möchte ihn ganz kurz illustrieren. Ein großer dunkler Schatten, nicht weil Gott daran schuldig wäre, sondern hier kommen wir Menschen ins Spiel. Weil uns gesagt werden muss, mit dem nächsten Bild könnt ihr es hier vorne sehen, dass es unterm Strich letztendlich lautet, wenn wir das alles mal anschauen, dass unterm Strich über uns Menschen gesagt werden muss, wir bringen keine tragfähige, keine zuverlässliche Verbundlichkeit. Ihr kennt das Wort Verbindlichkeit. Ich habe es mal umgewandelt in Verbundlichkeit. Wir bringen keine tragfähige, wir bringen keine zuverlässige Verbundlichkeit mit als Menschen. Sie ist nicht dauerhaft sichtbar und schon gar nicht dauerhaft erlebbar. Das ist der dunkle Schatten, der über diesen ganzen Bündnissen Gottes im Alten Testament liegt. So sehr hell, dass das Licht über das Wesen Gottes und sein Wirken leuchtet. Ein Bund hat damit zu tun, dass man sich eben von beiden Seiten aus aufeinander verlassen kann. Beide Seiten verbindlich treu zueinander stehen. Wir kennen es doch aus unserem Leben mit dem Ehebund auch. Ich möchte es einfach als Illustration nutzen, wenn wir vorhin schon darauf eingegangen sind. Man schließt einen Bund fürs Leben mit seinem Partner. Man ist verbunden miteinander. Man Und dann muss ich diese Verbundlichkeit, die muss ich doch durch Verbindlichkeit und Treue zeigen. Und wenn diese Verbundlichkeit nicht mehr gegeben ist, aus welchen Gründen jetzt auch immer, es gibt berechtigte und es gibt unberechtigte Gründe, lassen wir es einfach mal so stehen. Aber wenn diese Verbundlichkeit nicht mehr gegeben ist, dann fängt der Ehebund an zu zerbrechen. Und dann zerbrechen die Herzen. Und dann geht die Ehe erstmal innerlich zu Bruch und irgendwann auch äußerlich zu Bruch. Wisst ihr, wir haben ein Problem mit unserem Herzen. Wir sind in unserem Herzen nicht so gepolt, dass es eine tragfähige, zuverlässige Verbundlichkeit gibt, die ein ganzes Leben lang aushält. Nicht im zwischenmenschlichen Bereich und auch nicht in der Beziehung zu Gott selbst. Das machen diese Bünde aus dem Alten Testament unmissverständlich deutlich. Und das hat Jesus erkannt und hat Gott auch gesehen. Ein dunkler Schatten liegt auf all diesen Bündnissen. Die Ursache ist das Herz von uns Menschen. Und wenn wir uns jetzt mal in die himmlische Wirklichkeitswelt Gottes versetzen, da sitzen sie zusammen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, und sagen, wir haben es versucht, über die ganze Menschheit hindurch mit verschiedenen Bündnissen, vom ersten bis zum vierten. Und das Ergebnis ist immer das gleiche. Guter Rat ist teuer. Was wollen wir machen? Gott könnte einfach einen endgültigen Schlussstrich ziehen, oder? Er könnte einfach sagen, nach so vielen Versuchen, und wenn ich immer wieder feststelle, dass unterm Strich diese zuverlässige Verbundlichkeit des Menschen nicht gegeben ist und keine herzensmäßige Verbindlichkeit letztlich da ist, ziehen wir einen Schlussstrich. Wer würde es ihm verdenken? Gott aber zieht keinen eine für alle Mal Schlussstrich, sondern er fängt einen anderen Neuanfang an, einen neuen Weg. Und dieser Weg verdient wirklich den Namen Neuer Bund. Ich möchte es euch hier mit dem nächsten Bild zeigen. Ja, Gott zieht einen Strich, aber keinen Schlussstrich, sondern er startet noch einmal neu durch mit diesem neuen Bund. Und das ist die Zeit des Propheten Jeremia, 600 vor Christus. Und nachher können wir es lesen im Hebräerbrief, wo das nochmal aufgegriffen wird und auch fürs Neue Testament nochmal deutlich gemacht wird, was das bedeutet, dieser neue Bund, der angelegt ist bei Propheten Jeremia und der dann von Jesus aufgegriffen wird, als er das Abendmahl einsetzt. Ich möchte euch ganz kurz aus Jeremia 31 vorlesen. Ich möchte euch bitten, ich hoffe, dass ihr noch aufmerksam dabei seid, ich möchte euch bitten, dass ihr mal darauf achtet, wie oft Gott sagt, ich will, und wie oft der Mensch etwas dazu beitragen müsste, zu diesem neuen Bund. Okay? Ich lese uns einige Verse, Jeremia 31 ab 31. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Einen Bund, den sie nicht gehalten haben, obgleich ich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Haus Israel schließen will nach dieser Zeit. Und so spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Soweit mal diese kleinen Verslein, das sind jetzt gerade mal drei Verse. Wie oft hat sich Gott entschlossen zu sagen, ich will? Hat jemand mitgezählt? Vier, genau. Viermal hat Gott seine Entschlossenheit für den neuen Bund zum Tage gebracht in diesen drei kleinen Verslein über den Propheten Jeremia. Ich will, ich will, ich will, ich will. Und wie oft haben wir etwas von Gott gehört, was der Mensch beitragen soll zu diesem Bund? Null. Gar nichts. Wisst ihr, das ist der große Unterschied zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund. Im alten Bund oder den anderen Bünden hat Gott immer, waren wir Bündnispartner für Gott. Das heißt, er war ein Partner des Bundes, wir waren ein Partner und zusammen wurde der Bund gestaltet. Und das ging immer schief. Und jetzt sagt sich Gott, ich muss einen Bund machen, der einseitig ist. Ich schaffe einen Bund für euch, da müsst ihr gar nichts groß dazu beitragen. Dieser Bund lebt allein davon, dass ich mich dazu bereit erkläre, verpflichte und ihn umsetze. Und ich gebe euch was Neues ins Herz, ich gebe euch einen neuen Sinn und ich möchte euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Das ist die Grundaussage des neuen Bundes. Und Jeremia hat ihn eingeleitet mit dem Satz, siehe, jetzt ist die Zeit. Und 600 Jahre später, als Jesus mit seinen Jüngern damals beim ersten Passamahl zusammensitzt, sagt Jesus sinngemäß, jetzt ist die Zeit gekommen. Jetzt ist die Zeit gekommen für diesen neuen Bund, der 600 Jahre vorher vom Propheten Jeremia angekündigt war. Jetzt ist die Zeit gekommen, die Zeit für den neuen Bund. Und der Kelch, den ich euch gleich reichen werde, aus dem ihr trinken werdet, das ist dieser neue Bund, von dem er von Jeremia her hört und ihn kennt. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber wenn ich mir vorstelle, wenn ich die Jünger jetzt so förmlich vor mir sehe, da bei dieser Passamahlfeier. Ja, sie haben gestritten. Ja, sie waren sich uneins. Und sie haben kein gutes Bild abgegeben, weder vor der Passamahlfeier, während der Passamahlfeier auch nicht und danach auch nicht groß. Aber ich könnte mir vorstellen, als sie das gehört haben, dieser Kelch ist der neue Bund und die kannten sich doch im Alten Testament aus. Oder zumindest kann man davon ausgehen, dass sie sich auskannten oder ahnten. Da muss es doch bei denen gerattert haben und sagen müssen, Mensch, das ist doch Jeremia-Stelle, der neue Bund. Daran knüpft Jesus an. Was dieser neue Bund, von dem jetzt Jeremia gesprochen hat, was dieser neue Bund, haben wir richtig gehört, den Gott in Aussicht stellt? Dieser neue Bund, soll es wirklich sein, dass seine Zeit jetzt anbricht durch Jesus? Und Jesus sagt ja. Dieser neue Bund bricht jetzt in meiner Person an. Und dann denke ich, macht Jesus ihnen etwas deutlich, was dieser neue Bund ist. Und das möchte ich euch mit dem nächsten Bild auch noch zeigen. Dieser neue Bund ist im Grunde ein Vergebungsbund. Der neue Bund Gottes, von Jeremia verheißen, von Jesus am Kreuz erfüllt und in der Auferstehung Jesu 3 Tage später in Kraft gesetzt, ist zutiefst ein Vergebungsbund für unsere Herzen. Ich gebe euch ein neues Herz. Ich gebe euch einen neuen Sinn und ich vergebe euch alle eure Schuld. Und übrigens hat Gott es schon beim Propheten Jeremia auch angekündigt. Ich möchte es euch lesen. Jeremia 31, Vers 34, da heißt es, ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünden nimmermehr gedenken. Also in dem neuen Bund unter Jeremia verheißen, war das schon drin, dass Gott all unsere Sünden uns vergeben wird. Und Jesus greift das auf. Jetzt nochmal mit den Einsetzungsworten. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. So steht es im Matthäus-Evangelium. Was heißt es nun, wenn wir jetzt das Abendmahl miteinander feiern? Oder heute auch miteinander feiern? Was heißt das? Wir stehen damit in diesem neuen Bund, der allein in Jesus Christus gestiftet, getragen und gehalten ist. Und damit ist dieser Bund bruchsicher, weil es nur ihn als Bündnisurheber gibt. Der Mensch ist in diesem Bund keine gestaltende Kraft, damit dieser Bund zustande kommt. Einzig und allein Gott und Jesus Christus selbst. Deshalb ist dieser Bund bruchsicher und erlebt davon, dass wir in der Vergebung Gottes stehen dürfen. Ich möchte noch ein klein wenig an der Flipchart. Die ist ja schon lange nicht mehr hier vorne gewesen während dem Gottesdienst, aber heute hat es mich mal wieder getroffen, dass ich dachte, ich versuche es mal wieder, diese ganz wichtige Botschaft in einigen Strichbildern einfach deutlich zu machen, damit wir vielleicht nicht nur heute berührt sind, was dieser neue Bund belangt, sondern dass wir sagen, Mensch, da gab es doch mal eine Zeichnung, wenn ich die angucke, werde ich viel leichter wieder daran erinnert, um was es letztendlich geht. Also. Der ein oder andere mag es vielleicht aber auch schon kennen, weil ich es, glaube ich, schon mal teilweise so verwendet habe. Wir sprechen also, oder Jesus spricht davon, von einem V-Bund. V steht für Vergebung. Nicht? Unter Jeremia angekündigt und von Jesus Christus aufgegriffen. Wenn Jesus über Vergebung spricht, müssen wir auch über was anderes sprechen. Weil Vergebung macht nur dann Sinn, wenn es etwas gibt, was vergeben werden muss. Das heißt, wir müssen über etwas schreiben, über etwas kurz nachdenken, was uns manchmal nicht so gut gefällt, das ist Sünde. Ich mache es ganz kurz. Sünde nach dem Neuen Testament hat 3 Ebenen. Das eine ist ein T, das steht für Trennung. Seit Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben sind, leben wir jenseits von Eden und das heißt, wir leben in Trennung von dem lebendigen Gott. Dafür können wir erstmal nichts. Wir fallen auf diese Erde als Kinder Gott, als Kinder, als Menschen und wir leben einfach schon getrennt von Gott. Das ist das Erbe von Adam und Eva.
Aus der Sicht Gottes ist es aber tragisch, dass wir von Gott getrennt sind. Weil es kommt zum Zweiten, die Zielverfehlung. Sünde hat sehr viel mit Zielverfehlung zu tun. Das altdeutsche Wort Sund heißt Trennung. Also man schafft diese Brücke nicht. Nicht? Und dadurch verfehlt man das Ziel seines Lebens. Und Gott sieht es, dass die Menschheit ohne ihn, ohne in der Beziehung zu ihm zu leben, dass sie ins Verderben läuft. Und ist es nicht letztlich so, auch in unserer Zeit noch? Wir laufen ins Verderben miteinander. Immer wieder. Im Kleinen und im Großen. Weil wir das Ziel unseres Lebens verfehlen. Und das Dritte ist dann das, was wir immer wieder unter Sünde verstehen. Ich möchte es mal als M für Missetaten, altdeutsches Wort, Missetaten. Das heißt, wir tun etwas, wo man etwas vermisst, nämlich man hätte es besser nicht getan, oder wenn man etwas vermisst, das hättest du besser getan, dann wird es allen besser gehen. Also Missetaten, nicht? Das sind all diese Dinge, wo wir in Gedanken, im Reden und im Tun vor Gott nicht bestehen können. Und wenn du nur einmal am Tag eine Missetat begehst, sei es in Gedanken, in Worten oder in Taten, also nur eine Tat, ihr Lieben, dann kommst du auf eine Summa summarum in 80 Jahren von ungefähr 30.000 solche Missetaten. Wenn du 80 Jahre alt wirst, okay? Wenn du aber nicht nur eine solche Missetat tust, sei es ein Gedanke, ein Wort oder ein Tat, sondern vielleicht 10, dann hast du hier schon mit 300.000 zu tun. Und wenn du sagst, so gut denke ich auch noch nicht über mich, über die Menschheit, und du sagst 100, dann kommt dir nochmal eine Null dazu. Also da merkt ihr schon, wie sich das ganz schnell hochmultipliziert. Und hier haben wir ein echtes Problem. Und Gott sieht, dass wir dieses Problem haben. Und manchmal nehmen wir es halt nicht wahr. Und es ist so wichtig, dass wir manchmal heilsam erschrecken, wie eigentlich wirklich unser Stand der Dinge vor Gott ist. Und das hat viel mit dem zu tun. Und jetzt kommt Jesus Christus auf diese Erde, stiftet uns das Abendmahl und sagt, damit hier eine Lösung gibt, deshalb stifte ich diesen Bund. Und deshalb das Erinnerungszeichen Brot und Wein. Ich heb die Trennung zu Gott auf, durch mich kommt ihr zum Vater, könnt ihr wieder per Du mit ihm sein, die Trennung ist aufgehoben. Damit verzählt ihr das Ziel eures Lebens nicht mehr. Ich baue euch sogar Wohnungen in der Herrlichkeit Gottes, da will ich euch haben, da werdet ihr ankommen. Ich möchte, dass ihr da seid, wo ich auch bin. Die Zielverfehlung unseres Lebens wird aufgehoben. Und er sagt, Kolosser 2, Vers 14, er ist gekreuzigt worden, hat den Schuldbrief mit all unseren Sünden, mit der Schuld aller Welt hinaufgetragen an das Kreuz. Seht ihr, das ist der Vergebungsbund. Alles durchgestrichen. Hier, alles durchgestrichen. So, und wir Menschen stehen hier. Wir stehen nicht hier, als wären wir der Bündnispartner von Gott, sondern es ist ein einseitiger Bund und dadurch bruchsicher, durch sein Blut bruchsicher, tragfähig. Der wird sich nicht auflösen, dieser Bund. Den kann keiner auflösen, weil er in Gott gestärkt ist und gehalten ist. Kann keiner brechen. Also wir stehen nicht hier unten als Vertragspartner, wir stehen hier außen. Was ist unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe ist lediglich, diesem Bund beizutreten. Das ist unsere Aufgabe. Zu sagen, Herr, ich glaube dir. Ich vertraue dir mein Leben an. Ich spüre etwas von dem, oder ich sehe es klar, was hier nicht richtig läuft. Und deshalb möchte ich in diesen Bund eintreten. Das ist Glaube. Und die Jahreslosung heißt, dass Jesus sagt, wenn jemand zu mir kommt, werde ich ihn nicht abweisen. Du kannst so sein, wie du hier willst, Gott wird dich nicht abweisen. Und wenn du sagst, ich bin noch gar kein Kind Gottes, ich bin noch nicht in diesen Bund eingetreten, dann möchte ich dich bitten, überleg das, ob das nicht der nächste Step, der nächste Schritt in deinem Leben wäre. Und dann kommen auf den Erich, auf mich zu oder auf Leute des Vertrauens, die dir erklären können, wie dieser Schritt hier geht. Das könnte der wichtigste Lebensschritt für dich sein in deinem Leben. Und dann bist du in diesem Bund. Und was passiert mit dir, wenn du in diesem Bund bist? Dann kriegst du die Segnungen dieses Vergebungsbundes, dieses neuen Bundes von Jeremia, voll direkt bekommst du das. Du bekommst ein neues Herz, geistliche Wiedergeburt. Du bekommst einen neuen Sinn, mal hier mal so eine kleine Glühbirne. Bist erleuchtet, der Heilige Geist ist in dir, der wird dir helfen zu verstehen, was Gott gemeint hat. Er ist als Kraftquelle da, er wird dir helfen, mehr so leben zu können, wie Gott will. Und alle deine Sünden sind vergeben. Wisst ihr, es kann einem Menschen nichts Besseres passieren, als in diesen Vergebungsbund Jesus einzutreten. Und wenn du hier drin fällst und wieder Schuld auf dich lädst, dann fällst du in den Vergebungsbund. Du fällst nicht aus dem Vergebungsbund heraus. Ich möchte nicht müde werden, es immer wieder zu betonen. Weil viele Christen dann denken, dann falle ich irgendwie raus aus der Gnade und aus der Liebe Gottes. Nein, du bleibst in diesem Vergebungsbund und er ist bruchsicher. Und deine Aufgabe ist dann nur, hier wieder aufzustehen. Und wisst ihr, jede Abendmahlsfeier, und damit möchte ich zum Schluss kommen. Ich gebe Einblick in mein persönliches Befindlichkeit, wenn ich Abendmahl mit feiere oder mit euch feiere. Ich habe immer so zwei Bestrebungen in meiner Brust, in meinem Herzen. Das eine ist, Herr, ich schäme mich, dass auch in der vergangenen Woche wieder einiges war in meinen Gedanken, in meinen Worten, in meinen Taten, das vor dir nicht bestehen kann. Ich habe vorhin dieses Lied, ich tauche mich ein in das Gnadenmeer Gottes und deine Liebe zieht mich, deine Liebe nehme ich an. Ich habe das ganz bewusst angenommen und gesungen, weil ich um Dinge wusste, die diese Woche nicht gut liefen bei mir. Und dafür schäme ich mich und dieses Gefühl hat im Abendmahl Platz. Schäme dich dafür, für das, was nicht gut lief. Nicht? Auch das hat Jesus ans Kreuz gebracht. Aber bitte bleib nicht dabei stehen, sondern ringe dich durch in eine Dankbarkeit. Herr, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Neues Herz, neuer Sinn, es klappt noch nicht so gut. Bitte arbeite dran durch den Heiligen Geist. Vergebung der Schuld, ich danke dir, nimm es ganz neu an. Steh auf und danke Gott und feiere das Abendmahl mit Ernsthaftigkeit und mit Freude im Herzen. Das wollen wir jetzt miteinander tun. Ich lasse es noch ein bisschen stehen, auch das Wort Jesu zu den Einsetzungsworten. Wir werden noch ein bisschen Musik hören. Ihr könnt einfach mit Gott ins Gespräch kommen, wo der Geist Gottes euch bewegt hat. Und dann wollen wir mit Ernsthaftigkeit und großer Freude und Fröhlichkeit beten.